nicht der Sünde eure Glieder hin, als Waffen der Ungerechtigkeit, sondern gebt euch selbst Gott hin als solche, die tot waren und nun lebendig sind, und eure Glieder Gott als Waffen der Gerechtigkeit. Denn die Sünde wird nicht herrschen über euch, weil ihr ja nicht unter dem Gesetz seid, sondern unter der Gnade.
In unserem heutigen Bibelabschnitt wird deutlich, dass Leben nur möglich ist in der radikalen Abwendung von Sünde. Dieses Wort kommt in dem gesamten Text in Römer 6 ganze 10-mal vor. Doch was verstehen wir darunter? Dasselbe? Wohl kaum. Häufig erscheint der Eindruck, als ginge es um eine moralische Qualität, als wäre der Sünde der Sammelbegriff für verkehrtes Verhalten. Und demzufolge wäre es unsere heroischste Aufgabe, zwischen richtig und falsch, gut und böse zu unterscheiden, um sich dann als besser und richtiger erachten zu können. Dann könnten wir, so die irrige Fantasie, das Recht, die Gerechtigkeit, ja die Wahrheit auf unsere Seite ziehen. Aber darin steckt wiederum eine Sünde, mit der sich Sünde nun mal nicht austreiben lässt. Das Wort für Sünde, Hamartia im griechischen Grundtext, beschreibt eine Zielverfehlung wie beim Bogenschießen. Eigentlich wollten wir, was unseren Lebenssinn, unsere Bestimmung betrifft, ins Zentrum treffen. Aber wir verfehlen es immer wieder. Was erachte ich als das Ziel meines Lebens? Mir persönlich geht es darum, eine Aussage und Reaktion mit meinem ganzen Sein durchzubuchstabieren. Sie lautet: Ich liebe dich auch, mein Gott. So ist Sünde mehr als ein moralisches Problem, sondern eine Beziehungsstörung. Die Zielverfehlung besteht im Kern nicht in etwas, das wir an unserem Tun oder Unterlassen festmachen könnten. Sie liegt vielmehr in einem Nicht-Wahrhaben-Wollen des Wesens Gottes und dabei vor allem seiner unermesslichen Güte und Barmherzigkeit. Wie ich manchmal schon erzählt habe, hat sich meine Mutter in ihrem 80. Lebensjahr aus einem sehr konsequenten Atheismus heraus bekehrt und zu Gott gefunden. In den 5 Jahren, die sie noch auf dieser Erde hatte, konnte ich noch etwas Geistliches von ihr lernen, was mir zunächst unwahrscheinlich erschien, weil ich mit meiner Bekehrung ihr 37 Jahre vorausgegangen war. Sie hat, als ihr die Kraft der Vergebung bewusst war, ein 50 Jahre altes Geheimnis, nämlich dass sie ein Geschwisterkind von uns abgetrieben hatte, nochmal auf den Familientisch gebracht. Ich durfte an dieser Stelle lernen, dass keine Verletzung und Schuld zu groß ist, als dass sie nicht heil werden könnte. Wenn wir denn an die Vergebung und damit an die Größe Gottes glauben. Ich habe gelernt, meine Versuche in kleine und große Sünden zu unterscheiden, macht die Sache noch unlösbarer. Und die besonders krasse Zielverfehlung liegt darin, mich für richtiger, gerechter zu halten als jemand anderes, also selbstgerechter, weniger erlösungsbedürftig. So brauchen wir vor allem Befreiung von diesem über den anderen Stellen, die wir vielleicht manchmal noch dogmatisch stützen. Und so haben wir an Richtigkeiten und Recht haben, einander nichts vorzuweisen, dafür aber unser Ringen umeinander. Meine Frau hat mir einen Kurs im Bogenschießen geschenkt. Am meisten hat mich überrascht, dass unser Lehrer uns nicht darauf fixiert hat, ins Schwarze zu treffen, sondern die rechte Haltung einzunehmen. Wenn du eine gute Haltung hast, so vermittelt er uns, dann triffst du das Ziel folgerichtig, beiläufig, ja irgendwie von selbst. Doch mit einer verkehrten Haltung nützt dir alles Zielen überhaupt gar nichts. Wenn wir über das Tun sprechen, und das sollten wir jetzt, gelangen wir zu den Geboten. Und da wiederum zurück zu einer Haltung, genauer zu unserem Sein und Wesen. Alle Gebote haben diesen gemeinsamen Brennpunkt, an dem sich alles misst und bricht, die Liebe zu Gott, dem Nächsten und sich selbst, mit unserem Herzen, unserem Verstand und unserer Kraft. Um mehr geht es nicht, aber auch nicht um weniger. Mich begleitet immer wieder eine Aussage eines Mystikers, Johannes von Kreuz, der sagt, worauf wartest du, Seele? Lieben kannst du sofort. Was heißt das nun zu lieben? Und wie zeigt sich das? Und ich frage mich häufig, wie kann ich das schätzen, wertschätzen, eben nicht geringschätzen, was in Gottes Augen so unendlich wertvoll ist, vor allem die Menschen, mit denen ich in Berührung und Verbindung bin. Und die Frage ist mir so wichtig, weil ich mich kenne, weil von mir weiß, dass alle meine Bemühungen gerade in der Wertschätzung Stückwerk bleiben. Paul Watzlawick hat den Satz geprägt, man kann nicht nicht kommunizieren, denn die Weigerung zur Kommunikation spricht eine deutliche Sprache. Es gibt noch viel mehr, finde ich, was wir gar nicht vermeiden können. So können wir zum Beispiel nicht nicht glauben. Denn umso mehr jemand behauptet, nicht zu glauben, produziert er Glaubenssätze. Mit der nächsten Version wird es etwas ungemütlich. Ich kann nicht nicht dem anderen Wertschätzung vorenthalten. Oder auch, ich kann nicht nicht diskriminieren. Hoppla, wir versuchen, uns doch Positionen zu erarbeiten, es nicht zu tun. Es ist gut und wichtig, diskriminierendes Verhalten zu entlarven und danach zu streben, es zu vermeiden. Dafür setze ich meine ganze Leidenschaft ein. Und gerade darum ist mir in einer ehrlichen Stunde auch klar geworden, worum es im Kern geht, um eine Erneuerung in der Tiefe meines Herzens. Und die brauche ich jeden Tag neu, um alle meine Nächsten insgesamt mehr zu wertschätzen, mehr zu mögen, ja vielleicht sogar mehr zu lieben. Wenn jedoch diese Erneuerung ausbleibt, dann ereignet sich leider nur eine Umverteilung von Wertschätzung und kein wirklicher Zuwachs, eben weil sie nicht verwurzelt ist und weil vielleicht einige davon profitieren und ich dann an anderer Stelle auf Andersdenkende herabschaue. Diese Herzenserneuerung lässt sich also nach meinen Beobachtungen von einem Regel- und Verhaltenskatalog, was zu tun und zu lassen ist, keineswegs sicherstellen. Und wenn ich allzu stolz gegen Diskriminierung antrete, könnte ich in die Falle geraten, es an anderer Stelle doch zu tun. Zum Beispiel, indem ich eben auf die herabschaue, die es nicht genauso sehen und tun wie ich. Gerade das Bewusstsein meiner Grenzen, dass ich anderen leider immer etwas an Wertschätzung und bedingungsloser Annahme vorenthalte. Gerade das Wissen, dass ich hier ständig die Vergebung Gottes und des anderen brauche, schärft den Blick, was zu tun und zu unterlassen sei. Dieses Eingeständnis lässt mich aufmerksamer sein und eher die Form von Diskriminierung erkennen, die ich sogar vor mir selbst verstecke. Denn sie sind von Werten gesteuert, die ich mir vielleicht gar nicht bewusst machen will. Gerade mit der Einsicht, es niemals auch nur annähernd gerecht hinzubekommen, kann ich nach der Liebe zu allen Menschen streben. Und so gilt, Tag und Nacht kann ich mich nicht davor bewahren, schuldig zu werden. Doch Gott misst mich nicht daran. Er fragt vielmehr nach der Liebe zu denen, die, so wie ich, auch schuldig werden. Es wäre grundsätzlich schon möglich, auf Diskriminierung zu verzichten. Doch uns ist es ebenso wenig möglich, wie sündlos zu leben. Das ist eine bittere und zugleich heilsame Aussage. Der Verzicht auf Diskriminierung ist nicht nur auf Sand gebaut, wenn er auf dem Fels einer wirklich empfundenen Wertschätzung gründet. Und darum ist es wichtig, dies in einem Atemzug zu betrachten. Worin drückt sich Wertschätzung und Liebe unter anderem aus? Wir sind herausgefordert, mit dieser großen Andersartigkeit und Vielfältigkeit von Menschen umzugehen und uns anzunehmen, wie andere anders denken und fühlen und handeln. Meistens gelingt uns das schon ganz gut, den anderen so zu akzeptieren, wie dieser nun mal denkt und handelt. Und ich nehme jetzt mal eine Auswahl von etwas heiklen Themen in Angriff, wo wir unterschiedliche Perspektiven einnehmen, was so die ursprüngliche Absicht Gottes mit uns ist. Und indem wir es im Großen und Ganzen schaffen, dass jeder seiner Meinung gewiss sein darf. Aus dem Paradies heraus war zunächst eine vegetarische Ernährung für den Menschen bestimmt. Erst nach der Sintflut wurde aus einer Mangelsituation heraus Fleischkost zulässig. Und es steht jedem frei, es als hohes Kulturgut anzusehen, permanent beim Fleischverzehr zu bleiben und den Fleischverzicht als Abweichung von der Norm zu betrachten. Und glücklicherweise zerfleischen wir uns darüber nicht. Außerdem war der Mensch als Bewahrer der Schöpfung vorgesehen. Dafür stellen wir uns als eine katastrophale Fehlbesetzung heraus. Und uns dämmert, dass darin die größte Bedrohung für die Menschheit, für die Gesundheit und Wohlstand liegen könnten. Wir halten unser Wohnbereich sauber und tragen zur Verschmutzung der Umwelt bei. Und wir tun es mit sehr unterschiedlich stark und akzentuierten Bedenken. Im Hinblick auf unseren Besitz erschien Gott und auch uns selbst ursprünglich weniger nötig, als wir mittlerweile unser Eigen nennen. Und wir tolerieren großherzig ein sehr unterschiedliches Verständnis, was wir in welcher Größe und Ausstattung brauchen, um uns auch wirklich sicher zu fühlen und was wir getrost loslassen können. Aus dem Allen mag, wenn uns danach ist, ein Diskussionspotenzial entstehen, aber wie wir beobachten können, keines für Streit oder gar Entzweiung. Auch jetzt in der Corona-Krise sind verschiedene Positionen leicht zu beobachten, sodass schon ein Journalist von einem Glaubenskrieg sprach. Aber auch das geht vorbei und mit Abstandsregeln kann man ja vermeiden, sich in die Haare zu kriegen. Wenn ich auf alle, die bei diesen Themen nicht genauso sehen und das handhaben, wie ich mit Anspannung und Bekehrungseifer sehen müsste, unser Miteinander würde recht ungemütlich werden und ich würde auch nicht mehr als angenehmer Zeitgenosse gelten. In der Satzung der CT heißt es, wir erleben die Unterschiede als Bereicherung, wie gut und zutreffend und immer wieder erlebt. Andererseits erleben wir in jeder Beziehung zuweilen Unterschiede auch als mühevoll. Dann taucht das Bedürfnis auf, sich eben auf diese Unterschiedlichkeit nicht mehr einzulassen und sich von Gleichgesinnten zu umgeben und von Andersdenkenden zu distanzieren. Und damit, sage ich mit Selbstironie, lässt sich besser die Fantasie aufrechterhalten, man wäre klüger, frömmer etc. als die Gegenseite. Es gibt Fragen in der Kirchengeschichte, die zu dramatischen Spaltungen und Verwerfungen ganzer Kirchen geführt haben. Zum Beispiel die Taufe, das Abendmahl, das Wirken des Geistes Gottes und seiner Gaben. Und ich möchte mal hervorheben, weil wir das in der momentanen Situation schlecht sehen können, wie sehr es uns als Christustreff gelungen ist, in einer Vielfalt von Überzeugungen miteinander Einheit zu pflegen und in mancherlei ein sowohl als auch zu praktizieren. Dass gerade dies zu einer besonderen geistlichen Qualität und Reife und Anziehungskraft gehört. All die angeführten Themen, vom Essen bis zu den Geistesgaben, sind vor allen Dingen deshalb so relevant und manchmal brisant und irgendwie auch unausweichlich, weil sie zu öffentlichem Handeln führen. Der Themenkreis der Sexualität gehört dagegen als einziger in den privaten und anderen verborgenen Bereich. Und wir sprechen nach außen hin so wenig wie möglich darüber. Und ich wage es, eine Hoffnung auszusprechen. Ich bin sehr geprägt worden von der Wiedervereinigung Deutschlands zu einem Zeitpunkt, als kaum jemand dafür Hoffnung hatte und viel nicht mehr bewusst war, was überhaupt noch verbindet. Und ich möchte diesen Fehler nicht ein zweites Mal begehen. Und so hoffe ich auf überraschendes Zueinanderkommen und will das unmöglich erscheine doch für möglich halten, weil bei Gott kein Ding unmöglich ist. In der Zwischenzeit kann ich ja nach dem Verbindenden suchen. In der Vision, in der DNA, die sich so schnell nicht verändert, in dem, wofür unser Herz bestimmt ist. Und in unseren Beziehungen, die ja nicht einfach irgendwo aufhören nach einer langen Geschichte, haben wir immer zu entscheiden, wie wir uns zueinander stellen. Gegeneinander, nebeneinander, miteinander oder füreinander. Und ich möchte gern Brücken bauen, wo es nur geht, um aus dieser Krise gestärkt hervorzugehen und deutlicher zu sehen, worauf es in unserem Leben ankommt. Ich möchte nochmal den großen Bogen spannen. Ich mache mir gern an jedem neuen Tag bewusst, ich habe im Grunde genommen nichts zu geben, außer, und das ist durchaus bedeutungsvoll, meine Bereitschaft zu lieben. Denn ohne sie ist das Grandioseste, wie Paulus in 1. Korinther 13 ausführt, weder von Bestand noch irgendwie bedeutungsvoll. Wir sind jeden Tag Errettete vor dem Coronavirus und vielen weitaus größeren Bedrohungen, von denen wir uns weniger abschotten können, weil sie ja in uns sind. Sexualität. Wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Und wenn Gott die Augen unseres Herzens erleuchtet und wir Gottes Erbarmen mit uns sehen, dann können wir erkennen, wie weit entfernt wir von diesem göttlichen Ideal sind. Denn nach biblischem Verständnis ist unser Körper etwas Heiliges. Paulus vergleicht ihn mit dem Tempel, den für ihn als Juden, der Tempel war das Heiligste, das man zu Gesicht bekommen konnte. Und wenn wer von sich behaupten möchte, andere Menschen stets in der gebotenen Ehrfurcht vor der Heiligkeit des Körpers des anderen angeschaut zu haben. Nun, der darf den ersten Stein werfen. Und so fällt die Steinigung aus. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so heißt es im Johannesbrief, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Unser und Gottes Problem sind nicht vor allem unsere Fehltritte, sondern dass wir uns vielleicht manchmal heimlich doch für ein bisschen gerechter halten als andere. Heute ist Pfingsten. Gott will uns überschütten mit seinem Geist. Paulus schreibt in Römer 5, dass die Liebe Gottes ausgegossen ist in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Oder im heutigen Losungswort wird es so gesagt, wir sind alle mit einem Geist getränkt. Durch den ausgegossenen Geist können wir sehen, wie unermesslich liebevoll, gnädig und barmherzig Gott ist. Nur in diesem Licht können wir uns unseren Einschränkungen stellen. Und das hat eine einende Kraft, in der alle Verwürfnisse von uns abfallen. So ist Pfingsten die Geburtsstunde der Gemeinde. An Gleichförmigkeit war in der ersten extrem multikulturellen Gemeinde nichts auszumachen. Aber das interessierte keinen. In dem Ergriffensein der Erlösung Gottes zu bedürfen und das uneingeschränkte, vollkommene Errettetsein auch zu bekommen. Und Gott hat an diesem Tag ein Wunder der Verständigung gemacht. So können wir Jesus unsere Verletzung hinhalten, statt sie uns gegenseitig vorzuhalten. Und dann fließt etwas an Liebe, die vom Thron Gottes kommt und wir zum Leuchtfeuer werden können. Nicht, weil wir mit irgendetwas schlau umgehen, sondern wie wir miteinander umgehen. Das alles bekommen wir nicht geschenkt. Jens Spahn sagte am 22. April, wir werden in ein paar Monaten wahrscheinlich viel einander verzeihen müssen. Für die globalen und persönlichen Krisen gilt, wir nehmen irgendwie täglich Einschätzung der momentanen Lage vor und positionieren uns dementsprechend. Und wer allen Ernstes behauptet, bei alledem durch dieses Jahr ohne Fehleinschätzung gehen zu können, ohne Zielverfehlung, der werfe den ersten Stein. Mit dieser Erleuchtung passiert etwas sehr Entscheidendes, dass vielleicht ein Stein, den ich schon in meiner Hand hatte, ich wieder fallen lasse. Und wenn uns diese Bereitschaft aus einem demütigen Herzen im Lichte des Kreuzes eint, dann ist mir nicht bange. Ich möchte noch was zu Krisen sagen. Als ich mir mein Lebensgewölbe zurecht gebaut habe, war ich sorgsam darauf bedacht, dass nichts davon einstürzt oder auch nur Risse bekommt. Dafür hatte ich mir Schnellkit bereitgestellt. Aber es gab bedrohliche Risse, für die ich kein Kit hatte. Ein Burnout vor langer Zeit, ein schwerer Unfall und eine Krebserkrankung. Und ich habe erfahren, dass gerade durch die Risse das Licht hineinfiel, das seinen Ursprung in der Kraft und Liebe Gottes hatte. Gerade so konnte ich mit mehr Vertrauen die nächsten Schritte gehen. Und ich lade euch herzlich ein, mit mir Gott zuzutrauen, dass gerade an den Bruchstellen, wo wir uns nicht verstehen und vielleicht nicht mehr so lieben, dass er sich gerade dort als Vater des Lichts verherrlicht. Und ich bin sehr gespannt, wie Gott das anstellt. Ich fasse die Kernbotschaft meiner Predigt, die nur einen Punkt hat, mit einem Zitat von Søren Kierkegaard zusammen, der sagt, wir sind verlorener, als wir zugeben wollen. Wir sind tiefer erlöst, als wir zu hoffen wagen. Amen.